Da sind wir wieder. Neue Folge. Base on Balls. Mein Name ist Nico Becksmann. Bei mir die Baseball-Experten-Legende Julian Pollersbeck. Man muss einfach aufbauen, glaube ich. Man fängt mal an, jetzt hast du schon ein paar Folgen hinter dir. Also das zweite Podcast-Format. Da wird noch mehr passieren. So, ich finde, da kann man schon mal so ein bisschen Status aufbauen, oder? Wie geht's dir damit?
Ist okay, finde ich. Ja, Baseball-Experten-Legende. Ich weiß nicht, ob sich da nicht jemand... Oder ob sich da nicht andere angegriffen fühlen, die tatsächlich.
Ja, deswegen habe ich es gemacht. Aber ich habe im Vorgespräch mit dir gelernt, haben wir über andere Sachen gesprochen. Man muss auch manchmal Dinge manifestieren so und dann ist das vielleicht das so. So long story
short. Ich bin zumindest mit Herzblut dabei.
Genau, das auf jeden Fall. Das sind wir beide. Denn dieses Format ist ja für Culture natürlich auch immer ein kleines bisschen die Lage in den Ligen. Das haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen ja schon gemacht. Heute wollen wir ein kleines bisschen über Culture wieder reden.
Und? Nicht nur das, sondern das ist tatsächlich, ja, es ist auch heute Trade Deadline Day und also jetzt Aufnahme heute, wann gedroppt, der wird ja gedroppt wird in ein paar Tagen erst immer, ne?
Aber, also das heißt, du machst jetzt auch wirklich gleich auf Experte. Willst jetzt noch mit Fakten kommen oder was?
Richtig, okay, weil ich denke, dass es ist ein Blockbuster Trade passiert. Der war schon in the making, hat er sich angedeutet, aber ich glaube, fast alle Menschen, die es nicht mit den LA Dodgers haben, haben gehofft, dass es nicht passiert. Und zwar Back-to-Back Cy Young Award Gewinner, also der beste Pitcher in den letzten beiden Jahren, Tarik Skubal, ist zu den LA Dodgers getradet worden von den Detroit Tigers.
Geil. Ich habe mich ja nicht heute Morgen Social Media solche Sachen gesehen habe, aber das macht ihr, was, das ist doch, und MLB jetzt abmelden? Also können wir das Format einstellen, weil, oder was?
Ja, wir können
das?
Jetzt halt gucken, ob, wie, jetzt ist es eigentlich spannend, es macht es noch spannender. Also viele Perspektiven, ich versuche mich kurz zu halten. Also erstmal, warum passiert der Trade? Warum geben die Tigers den besten Pitcher der Liga ab? Weil die Tigers wollen Tarik Skubal nächstes Jahr nicht bezahlen. Sein Vertrag läuft aus. Sie konnten sich nicht auf eine Extension einigen. Tarik Skubal möchte natürlich marktgerecht bezahlt werden. Sprich, da reden wir von 300 Millionen plus auf 10 Jahre oder irgendwie so. Wollten die Tigers nicht bezahlen, deswegen lässt er seinen Vertrag auslaufen, läuft zu Ende der Saison aus. Das heißt, und die Tigers werden nicht in die Playoffs kommen. Das heißt, die Tigers haben eigentlich dann nichts mehr von Tarik Skubal. Außer sie traden ihn noch, dann kriegen sie noch was in return. Kriegst du aber natürlich auch nicht ganz so viel, weil die aufnehmende Mannschaft muss das Gehalt bezahlen. Plus hat nur noch August, September plus Playoffs von Tarik Skubal, was dir aber natürlich trotzdem viel bringen könnte. Aber es ist jetzt nicht, du musst jetzt nicht dein ganzes Farmsystem, also deine ganzen Prospects, komplett die besten abgeben. Deswegen geben die den weg, das passiert häufiger. Juan Soto, bestes Beispiel, von den Nationals zu den Padres, damals vor drei Jahren, gleiches in grün. Warum die Dodgers? Ich glaube, Tarik Skubal wollte dahin, der hatte da aber nichts mitzureden. Dodgers haben ein paar Prospects abgegeben, Sayer Hope, River Ryan, Brady Smith. Ist jetzt auch nicht so interessant eigentlich. Tarik Skubal ist bei den Dodgers, warum ich das spannend finde. Auf der einen Seite natürlich haben die jetzt eine Todesmonster-Rotation, Starting-Pitching-Rotation. Aber die Chance, dass die Dodgers die World Series gewinnen, die liegt bei 30%, was eigentlich sehr hoch ist. Aber bei Baseball weiß man es halt nie. Da weiß man es nie. Und das finde ich trotzdem spannend. Kriegen sie es denn wirklich hin, dass sie es über die Ziellinie bringen? Und natürlich sind nicht jetzt dann alle gegen die Dodgers noch mehr und bla bla bla. Aber ja, der beste Pitcher im Baseball ist in LA. Und der andere beste Pitcher auch. Und die anderen all.
Ja, das, also... Klingt schwierig. Aber gut.
Alle anderen Mannschaften hätten auch Angebote schicken können, genau, nach Detroit, hätten es auch machen können.
Das ist das. Es ist nicht wie in der Bundesliga, wo Bayern München sich den teuersten Spieler einfach kauft, sondern es ist halt das klassische, das amerikanische System. Das heißt, die anderen machen es nicht. Und ich frage mich, warum. Es scheint auch so, als ob die Liga die World Series dann dieses Jahr herschenken will. Ich finde,
die besten Spieler sollten auch irgendwo bei den besten Mannschaften spielen und die Aufgabe der Liga an sich, also den Vorsitzenden der Liga, deren Aufgabe sollte es sein, dass man eine gewisse Chancengleichheit schafft. Und da hätte jeder die gleiche Chance gehabt. Jeder hätte, keine Ahnung, die Atlanta Braves hätten ein besseres Angebot schicken können. Haben sie vielleicht nicht gemacht, denke ich mal, weil die Entscheidung lag nur bei dem Front Office der Detroit Tigers, mit wem sie den Trade machen wollen. Der Spieler, Tarik Skubal, hatte da nichts mitzureden.
Ja, wirklich, wirklich interesting. Wie du schon sagst, ein absoluter Blockbuster-Trade. Werden dann in zwei Wochen sicher auch wieder ein bisschen mehr über MLB reden. Mal gucken, wie sich daran ausführt. Mal gucken, was da auch noch drin steckt. Aber was daran ja auch Teil davon ist, wenn du nicht diese Blockbuster-Trades machst, dann musst du halt versuchen, gute Groundwork-Arbeit zu machen als Team und dir gute Spieler zu sammeln.
Richtig. Und das sind ja auch die Prospects. Guter Übergang. Die Dodgers in dem Fall abgegeben haben und die bilden halt auch mit am besten aus. Und wo ist die Ausbildung? In den Minor Leagues.
In den Minor Leagues. Und das ist das, worüber wir sprechen wollen heute. Denn auf Innings gibt es einen neuen Artikel, der sich mit der Minor League mit den Phänomenen auseinandersetzt. Schöne Grüße an Holger. Ganz toller Artikel wieder, muss ich sagen. Und das sage ich nicht, weil es hier mein Job ist, das zu sagen, sondern ich glaube, Jonas, siehst genauso. Jedes Mal, wir sind ja Fans und auf unterschiedlichen Levels in diesem Sport und Verbindungen dazu, was alles. Aber natürlich kratzen wir ein bisschen an der Oberfläche und so jemanden wie Holger an der Seite zu haben, der den kompletten deutschen Baseball durchgespielt hat, der seit 100.000 Jahren Fan davon ist, der wirklich eine Koryphäe ist, dem dann journalistisch immer dabei zu schauen, wie er solche Artikel schreibt, macht einfach viel Spaß, hier im Innings-Kontext ihn mit dabei zu haben. Und hier hat er wieder einen schönen Artikel geschrieben über die Minor League. Was ist so die erste Erkenntnis, die du mitgenommen hast aus diesem Artikel? Weil wie viel Wissen hattest du vorher und was für einen Blick hast du jetzt?
Ich hatte ein gewisses Grundwissen, glaube ich, dass es natürlich viel härter ist für die Spieler, weil es natürlich finanziell deutlich weniger gut bezahlt wird, dass du auch viel Fluktuation hast in den Mannschaften innerhalb, weil natürlich Spieler kriegen einen Call-up in die Big Leagues. Dann muss ja nachgeschoben werden wieder. Ich glaube, der Teammate-Wechsel ist da natürlich auch höher natürlich als in den Major Leagues. Und ja, im Endeffekt geht es halt darum, sich durchzuspielen, hochzuspielen, und sich den Traum von der MLB zu verwirklichen. Aber so im Detail, was denn dann in den Stadien, in den Städten so abgeht, das wusste ich auch noch nicht und das wird in dem Artikel richtig gut beschrieben.
Ja, dazu vielleicht mal die erste Frage, die allgemeine, mit einem Blick darauf. Ich habe in meinem Leben jetzt schon viel US-Sport sehen dürfen. Ich habe es viel in den großen vier Ligen geguckt und auch natürlich im Baseball. Und die Strukturen darunter habe ich aber mir auch in allen vier großen Sportarten auch schon immer mal angeguckt. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es dort eine andere Energie gibt. Und ich glaube, der Artikel bringt, glaube ich, etwas ziemlich schnell auf den Punkt und vielleicht kannst du da auch zwei Gedanken dazu teilen. Es ist zwar schon irgendwie die Ausbildungsstufe der MLB, also irgendwie da, wo man sich die Credits erarbeiten kann, um vielleicht dann einen großen Kuchen mitzuessen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist damit fast noch authentischer und ehrlicherer Baseball als in der MLB selber. Oder was würdest du zu der These sagen?
100% würde ich sagen. Ich würde es auch ein bisschen vergleichen, also isoliert, nee, also das Konzept der Ausbildung, dass man sich ja dann hocharbeiten kann das ist ja auch schon professionell und dass man sich aber dann in die höchste Liga der MLB hocharbeiten kann, das würde ich jetzt mal ausklammern und würde es dann ein bisschen damit vergleichen, tatsächlich wie Amateurfußball. Kreisliga-Fußball und so weiter. Weil da, das, sage ich mal, sind dann so ein bisschen die Grundpfeiler des Sports. Das ist mehr auf die Community bezogen, mehr auf den Standort dann wirklich. Also die Farms oder die Minor League Mannschaften der MLB Teams repräsentieren nur untergeordnet das MLB Team, sondern eher die Community, die Kleinstadt, in der sie beheimatet sind, und tun sehr viel mehr für die Leute, die da wohnen, und identifizieren sich da sehr viel damit. Und ich da glaube, dass man das so ein bisschen eben mit dem Amateurfußball vergleichen kann, dass da eben eine gewisse Parallele kann man da vielleicht schon ziehen.
Ja, es gibt ja auch verschiedene Stufen. Ne? Ich hatte nie vorher von Single, Double und Triple A-Ligen gehört. Am Ende genauso eine gleiche Amateurstruktur, die anfängt mit, du kannst irgendwie über Dominican Summer League reinkommen und dann kannst du dich Stufe für Stufe hocharbeiten. Alles im Schatten der großen Liga und damit dann auch in dem, was ja wie gesagt alle als Fixstern haben. Durch diese Ligen durchzugehen, ist aber schon auch ein hartes Stück Arbeit, ne?
Auf jeden Fall. Du musst auf jeder Ebene abliefern und musst, ne, weil du es gesagt hast, die Dominican Summer League, das ist so die, würde ich sagen, die niedrigste Stufe in dem ganzen Minor League-System, ja. In dem auch viele, viele ganz junge Spieler erstmal hinkommen, wenn sie halt noch nicht das Niveau für Single A, Double A oder Triple A haben, damit sie sich da eben auch noch entwickeln können. Und das ist halt in der Dominikanischen Republik, da hat auch jedes Team, jedes Major League Team seine Ausbildungsteams, und da kann man, von da an kann man sich dann eben hochspielen. Das heißt auch, du musst auch nicht immer in der Dominican Summer League anfangen, dann kommst du nach Single A, dann Double A, Triple A. Es kann auch sein, dass du halt mal eine Stufe überspringst oder vielleicht auch zwei, je nachdem halt, wie krass gut du bist und wie schnell du dich entwickelst.
Wir haben hier mit dir zum Glück einen Experten dafür, was Profisport für einen Weg bedeutet. Ne? Ich habe die große Ehre, mit einem Profisportler hier dieses Format zu machen, aber wenn es auch einen anderen Sport hat, der mir jetzt einen Einblick geben kann, was das mental macht und auch bedeutet. Du hast auch einen Weg hinter dir, der von einem Startpunkt kommt, wo noch niemand der Meinung war, dass du jetzt mal irgendwann mal Bundesliga spielen würdest oder irgendwie sowas, und du hast diesen Weg geschafft. Das Gleiche gilt für jedes dieser Minor League Talente, die irgendwo reingespült werden. Und dann ist es eine unheimliche Mühle, um die du rein musst. Du wirst gefördert, dann wirst du vielleicht an irgendeiner Stelle auch dann, wie schon gesagt, hochgeschoben, runtergeschoben, irgendwie versetzt. So. Oder am nächsten Tag auf einmal rausgeschmissen. Das ist die größere Härte im Vergleich zu dem System, in dem du wahrscheinlich gewesen bist, weil es kann sein, dass von einem Tag auf den anderen, das heißt, übrigens, und das haben wir alles wunderbar in unserem Format The Walk-Up mit dem Walter gehabt. Gehst einfach raus und dann bist du wieder weg. Übrigens, heute Nachmittag geht dein Flieger. Aber gib mir mal eine mentale Einschätzung von dir, was das so für Minor League-Talente bedeutet, wenn die da reingeschmissen werden und dann diesen Turm vor sich sehen und oben steht die MLB. Das hattest du ja im Prinzip auch. Wie geht man damit um?
Ich glaube, dass man grundsätzlich immer den Traum vor Augen hat, und das ist auch wichtig. Das große Ziel, das treibt einen auch an. Das war bei mir zum Beispiel, ein bisschen deutlicher zu beschreiben, in Kaiserslautern dann. Ich bin zur zweiten Mannschaft da erst hingewechselt und durfte dann nach einer gewissen Zeit ab und zu mal bei den Profis mit trainieren. Und das Profitrainingsgelände ist direkt am Stadion. Und dann bin ich halt, immer wenn ich bei den Profis mittrainiert habe, bin ich halt zum Stadion hochgefahren und habe da halt immer dann ein bisschen deutlicher vor Augen gehabt, was denn mein Ziel ist, dass ich da nicht nur zum Training hinfahren möchte, sondern dass ich da mal einlaufen möchte als Stammspieler. Und trotzdem gibt's halt gewisse Steps. War bei mir auch dann erstmal, mich in der zweiten Mannschaft zu etablieren, mir dann einen Stammplatz zu sichern, da Leistung zu bringen, dann bei den Profis im Training gute Leistung zu bringen. Und dann gibt's Setbacks, dann gibt's vielleicht eine Verletzung, gibt's vielleicht auch mal eine Phase, in der du nicht performst. Der Unterschied dazu ist halt einfach, dass beim Fußball du Gott sei Dank nicht einfach aus deinem Vertrag rausgekartet werden kannst und die dann sagen, es läuft jetzt gerade nicht, verpiss dich. Sondern,
da muss schon viel passieren, dass das passiert und nicht einfach nur sportliche Missleistungen, ne?
Richtig, richtig. Und das ist, glaube ich, der große Hauptunterschied, dass du dir auch als Talent sicher sein kannst, okay, ich habe jetzt 2 Jahre Vertrag oder 3 und die weiß ich, kann ich jetzt hier nutzen. Und das gibt dir ein bisschen mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Flexibilität, vielleicht auch mental, dass du ja nicht mit der Angst, nicht mit so viel Angst leben musst, rausgeschmissen zu werden. Was natürlich umgekehrt im Baseball, glaube ich, schon noch mit dazukommt und mit dem du dann auch fertig werden musst. Und das bereitet dich aber im Umkehrschluss genauso auf die Big Leagues vor, weil es dir da genauso passieren kann.
Ja.
Du kriegst einen Call-up, dann performst du nicht, bist du wieder weg. Dann bist du gecuttet, hast auf einmal keinen Vertrag mehr, hängst in der Luft. Und das ist aber auch in meinen Augen eine Art Sieb, wo dann eben auch Jungs, dann sag ich mal, geschliffen werden, eben zu Diamanten oder halt eben nicht. Das ist natürlich brutal, dass du mit sowas umgehen musst, aber es gehört zu dem Sport und das gehört dann auch zum Profi-Dasein. Und wenn du damit in den Minor Leagues umgehen kannst und da durchgehen kannst durch diesen Druck, durch diesen zusätzlichen, dann glaube ich, kannst du es auch bei den Profis schaffen und das ist auch wichtig im Endeffekt, dass die Jungs das im jungen Alter schon lernen, weil es dich eben dann auch oben in den Big Leagues erwartet.
Ja, ehrlicherweise 100%ig bei allem vielleicht auch Kritik, die man generell im Profisport ansetzen kann mit Spielerware, wie jung und wie früh unter Druck gesetzt. Am Ende des Tages, wenn du in dem Metier bestehen willst und Teil von diesem Kampf sein willst, den es da gibt, dann musst du halt auch relativ früh bereit sein, solche Schritte zu machen. Und das zeigt dir, glaube ich, dieses Minor League-System halt nochmal deutlicher und krasser. Was wiederum dazu führt, was ich ganz spannend finde, dass aber, und das ist vielleicht auch in der amerikanischen Kultur, dass das, was da in diesen Minor League Welten passiert, ja noch wieder eine ganz andere Dynamik kriegt. Also A, durch Lokalität, dann irgendwie durch damit dann auch Community-Gedanken, die da drin stecken. Dann habe ich das Gefühl, und da war mir alles gar nicht so bewusst, aber dass die Teams selber mit den Teamnamen, mit den Maskottchen, mit besonderen Dingen auf dem Spielfeld, das ist ja eigentlich eine riesengroße Kirmes eigentlich ist.
Ja.
So, weißt du, wie ich meine? Und das macht es irgendwie interessant. Die Teams werden ja mittlerweile sogar fast so Fashion und Collector Icons, so, weil ich hatte das manchmal, dass ich gedacht habe, geil, irgendwie die Caps sind geil, irgendwie will ich die haben. Ich habe keinen Bezug zu dem Team. Ich bin es gewohnt, mir MLB-Teams zu holen als Cap, aber irgendwie wäre es ganz geil. Ist das nicht auch eine Stärke? Weil dein trauriger Weg, oder ne, traurig ist falsch, aber harter Weg über den Spielplatz, wo die zweite Mannschaft von einem Fußballverein Bundesligisten spielt, ist meistens vor 300 Leuten, wovon 150 Scouts oder Familienmitglieder sind. Hier habe ich das Gefühl, kann eine Dynamik entstehen. Und wenn du dann in eine Stadt geschickt wirst und da spielen sollst, dass du da richtig Identifikation mit einer ganzen Community und damit auch einen richtigen Support erlebst, wenn du Teil davon bist. Oder?
Total. Also das ist, finde ich, das ist halt sehr, wie du schon gesagt hast, community-driven, dann speziell bezogen vom Merchandise, von den Gegebenheiten, die Teamnamen, ist das ja sehr auf die Stadt und auf die Community bezogen. Und dadurch, glaube ich, auch für die Fans cool, weil sie sich mit der Mannschaft identifizieren können, egal welche Spieler da sind, weil sie ja wissen, ey, es kann sein, der ist nur ein paar Wochen da und dann ist er schon wieder in einer anderen Mannschaft. Und das ist natürlich, macht es natürlich eigentlich schwieriger für Fans, weil Fans leben ja davon, wenn sie Mannschaftssportfans sind, dass man sich mit Spielern identifiziert, dass man seine, ne, Beispiel Philadelphia Phillies, Bryce Harper, Ikone da, oder New York Yankees Aaron Judge, dass die da lange bleiben und lange gute Leistung bringen und eben für die Stadt sehr viel bedeuten. Und das hast du in den Minor Leagues halt eher weniger, weil du halt einfach eine viel höhere Fluktuation an Spielern hast, die kommen und gehen. Und dadurch, und das finde ich super cool, trotzdem eine Identifikation für die Fans hast, die in der Stadt leben und dann auch eben den Effekt hast, dass die Minor League Jungs nicht vor 150, 200, 300 Zuschauern spielen, sondern auch vor ein paar tausend. Und das wiederum macht natürlich viel mehr Spaß. Je mehr Leuten du spielen kannst, desto cooler ist es für einen Sportler.
Ja, ich habe sowas mal irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war. Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube Atlanta oder Austin. Irgendwo habe ich mal, auf jeden Fall bin ich mal in so ein Spiel reingetippt und das hat einfach, es wird zelebriert, da wird Kultur. Ehrlicherweise habe ich das Gefühl, so Minor League Baseball ist dann doch ein bisschen zu vergleichen mit dem, was ein Kult-Amateurverein auch mit sich trägt, wo das drumherum einfach größer ist als der eigentliche Sport. Und nee, also ich hatte vorhin, als du geredet hast, diesen berühmten Satz, niemand ist größer als der Club, so im Hinterkopf, so was man über Fußballvereine sagt. Und eigentlich gilt es hier ja auch so ein kleines bisschen, weil die Talente hier halt alle gehen. Und diese Liga ist ja, diese Minor League sind ja nicht nur, was die Talente angeht, ein Durchlauferhitzer, wo man ein bisschen guckt, ob Julian da bleiben darf oder ob der in einer Woche wieder geht. Zeitgleich, und das finde ich auch ganz spannend, ist auch irgendwie fast logisch, dass das in unteren Ligen natürlich auch erstmal getestet wird, was so systemisch in oberen Ligen oder in diesem Fall dann in der MLB ausgeführt wird, so neue Regeln, die Pitch Clock, ich habe irgendwas davon gelesen, oder war das auch jetzt im Artikel, ne? Mit der Base, die verschoben werden soll und so. Ich finde das schon wild. Hast du eigentlich auch mal in deiner Fußballkarriere den Moment gehabt, wo du gemerkt hast, hier wird eine Regel gerade an dir getestet, die es vorher noch nicht gab?
Nee, das ist im Fußball ein bisschen anders. Das wird tatsächlich.
Aber da gibt's doch auch, dann ist die U19 WM, dann wird da schon das allererste Mal der Videobeweis getestet, bevor er richtig gespielt wird. Darauf will ich hinaus.
Ja, genau. Es gibt's schon auch im Fußball, das aber halt nicht so groß flächenübergreifend. Also ich habe das damals, als die Pitch Clock und das ABS eingeführt wurde, also Automatic Ball und Strike Zone, hat der Markus Solbach in unserem alten Podcast drüber erzählt, dass die das da schon hatten und dass sie das in verschiedenen Art und Weisen ausprobiert haben. Und das ist dann aber halt viel großflächiger angelegt, damit du halt auch eben viel mehr Feedback bekommst. Und das kannst du da halt relativ gut machen. Du kannst halt nicht in der Liga im Fußball, in der es halt auch um viel Geld geht, in fast jeder Liga im Fußball geht es halt um viel Geld, Profiliga, kannst du jetzt nicht einfach sagen, das machen wir hier, aber haben wir andere Regeln wie, weiß nicht, jetzt haben sie in Belgien andere Regeln wie in Österreich, das geht halt schlecht, dann machst du es, glaube ich, eher irgendwie im Jugendfußball oder bei einem Turnier mal, wo es nur über 2 Wochen geht oder so. Und in der Minor League, wie du schon gesagt hast, mit der Base, die 23 Zentimeter nach innen verlegt wurde, oder elektronische Überprüfung für Checkswings, finde ich auch ganz spannend, weil das ist ein riesiges und leidiges Thema, dass das halt die Umpires einfach nur sehen müssen und dass du es nicht challengen kannst. Und es ist total schwierig für die Umpires zu sehen, ist der Schläger jetzt über der Platte gewesen oder nicht. Da geht es ja um Zentimeter und kann sich ja auch groß auswirken, ob es dann letzten Endes ein Strikeout vielleicht ist oder eben nicht. Und das finde ich gut, dass sie das testen und dass sie das dann halt eventuell dann auch implementieren, wenn es gut funktioniert.
Ich finde es gut und spannend, das zu sehen und zu hören, weil es dann wiederum den Spielern ja auch schon so ein bisschen eine Vorarbeit gibt. Wenn sie es schaffen, wissen sie schon, worauf sie sich einlassen in der großen MLB. Wir haben schon ein kleines bisschen über die Teams selber gesprochen. Hast du da einen Überblick? Also kennst du Minor League Teams? Hast du mal welche verfolgt?
Verfolgt in dem Sinne nicht. Ich kenne sie tatsächlich auch so ein bisschen aus MLB The Show.
Die Indianapolis Indians.
Ja,
die oder, Buffalo Bisons. Durham ja. Bulls. Das ist lustig. So ein paar Namen sagen mir auch was, ne? Louisville Bats. Ich habe hier so ein bisschen so eine Liste mir zusammengestellt, die alle wirklich klingen, als wenn ich, und don't get me wrong, Leute, bitte auch nicht übel nehmen. Aber wenn du so einen Namen, Name Generator für dein Baseballteam raus benutzen würdest heute mit, würden viele von diesen Namen auch rausbringen, weil sie so herrlich trashig Icon wirken, so in einem El Paso Chihuahuas.
Ja, Rocket City Trash Pandas, Montgomery Biscuits.
Das ist schon lustig.
Ist halt nice, ja. So ein paar kennen wir, oder weiß ich nicht, die AAA-Mannschaft von den Dodgers aus Oklahoma zum Beispiel oder so. Das, manchmal wird das dann auch, gerade die AAA-Mannschaften kennt man vielleicht ein bisschen besser, weil das manchmal auch die Call-Up-Mannschaften sind meistens die AAA. Also du kriegst.
Ja, würdest du sagen, das sind nicht weniger kleine Marken am Ende des Tages. Ne? Natürlich kennt jeder die Yankees und die Dodgers Cap und sowas alles, aber
ja, bisschen Community-mäßig bezogener, glaube ich.
Ja. Aber kultige Logos.
Auf jeden Fall. Und die sind halt, wie gesagt, glaube ich, mehr dann für die Stadt. Weil zum Beispiel, ne, die Triple oder die Minor League Mannschaften sind ja dann nicht auch alle in der Stadt ansässig, in der die Major League Mannschaften sind. Im Gegenteil, die sind teilweise fast übers ganze Land verteilt. Und macht's ja cool, weil du halt dann in kleineren Städten, die dann meistens gar kein MLB-Team haben, hast du trotzdem Baseball.
Ich fange jetzt gerade an zu überlegen, und vielleicht ist das ja mal ein Community-Tipp an euch zurück. Vielleicht eine Idee, welche Caps, wir tragen ja beide welche, aber welche Caps von welchen Minor League-Teams, die Top 3 Caps, die man sich zulegen müsste, um Minor League-mäßig aufzustylen. Das wäre die Aufgabe. Liebe Leute, gebt uns Tipps, welche Top 3 Caps aus der Minor League Welt der MLB sollte ich mir oder auch Julian sich zulegen und sporten, um so ein bisschen ein ich kenne mich aus Gefühl zu verbreiten. Es wäre auf jeden Fall lustig. Ich habe mir nämlich gerade die Cap der Albuquerque Isotopes angeguckt. Das sind einfach ein Burger. Ich bin kurz davor, sie einmal zu kaufen hier.
Das ist geil. Ich feiere das.
Ja, hey, es ist schon eine Welt. Und man muss ja mal sagen, dass das, also wir sind hier ja, wir bewegen uns hier im MLB-Kosmos. Und wir bewegen uns ja in einem Kosmos, der das wissen wir auch, das auch bei einem Podcast-Start, was wir hier alles machen, dass das natürlich sehr nerdig ist in der Bewegung. Also MLB selber ist ein Community-Thema noch in Deutschland. Obwohl immer mehr Leute und Artikel auch zeigen, dass es immer größer wird. Die Minor League ist noch einen Schritt weiter rein. Und trotzdem ist es ja für uns nicht uninteressant, darüber zu sprechen, weil es ja auch ein paar deutsche Kandidaten gibt, die dort jetzt vielleicht die nächsten Optionen sind, doch nochmal MLB-Spieler wieder aus und für Deutschland rauszuholen. Tom Apfelbaum, Paul Hoff, Yannick Walter. Waren die Namen vorher ein Begriff?
Ja, Yannick Walter auf jeden Fall. Tom Apfelbaum auch. Paul Hoff habe ich auch schon gehört gehabt.
Aber du bist der Nerd von uns beiden. Das sind dann die, wo du dann auch wahrscheinlich so ein bisschen Gefühl dafür kriegen musst, ne? Ob die es vielleicht wirklich schaffen können. Ne? Zwei Pitcher dabei, Yannick Walter als Catcher, alles so ein bisschen gelernt und alle auf dem Weg dahin, ne? Also noch in der Summer League und Walter mittlerweile Single A nach meinem Kenntnisstand, ich hoffe, das ist nicht falsch. Das sind harte Wege, die gehen müssen, ne?
Aber muss man halt gehen, da muss jeder durch. Egal, ob du Number One Draft Pick bist, dann steigst du vielleicht höher ein, aber du musst dich trotzdem da durchkämpfen. Also da sind schon viele dran gescheitert und viele, die vielleicht gar nicht so vielversprechend waren, haben es dann trotzdem geschafft. Und das ist halt einfach, ne, wie wie kannst du unter Druck performen, wie kannst du auch dann unter dem Druck dich weiterentwickeln und auch so ein bisschen, es war ganz gut beschrieben in dem Artikel, hat er gesagt, der Weg nach oben ist kein Sprint, sondern das ist ein langer, einsamer, staubiger Marathon, den du gehen musst und du kämpfst mit den anderen, aber auch irgendwie gegen die anderen, für dich selbst. Es ist ganz, ja, man muss gucken, dass man die Ellbogen ausfährt, dass man sie aber auch nicht zu weit ausfährt, damit man trotzdem von den anderen auch noch was lernen kann. Und sich da durchzuwurscheln und durchzuboxen ist glaube ich, eine sehr gute Lektion allgemein und natürlich auf den Sport bezogen.
Noch ein paar Fakten, die ihr wisst, worum es geht, werdet es wissen für die jetzt dabei sind und die Namen noch nicht gehört haben, finde ich es total spannend. Tom Apfelbaum mit 17 Jahren Pitcher bei den, also die Organisation sind die Dodgers und 17 Jahre, 1,96 groß und bis zu 93 Meilen schnellen Fastball. Klingt erstmal aus, okay, der sollte es weiter schaffen, weil wenn er damit zurück in die Bundesliga kommen würde, wäre er auf jeden Fall overpowered für die DBL, habe ich das Gefühl.
Definitiv. Ja. Da muss man auch sehen, ne? Im Endeffekt, wenn er es hochschaffen will, muss natürlich die Velocity noch weiter hoch und weiß jetzt nicht, wie gut er dann seine Pitches locaten kann in die Strike Zone, aber das sind natürlich schon mal nice Voraussetzungen. Ist glaube ich ein Lefty, meine ich.
Genau, und durch seine ungewöhnliche Armbewegung auch haben wir auch gelernt, schwer lesbare Würfe. So, das ist schon nicht schlecht. Paul Hoff ist 19, auch Pitcher, Rechtshänder bei den Brewers. Kommt hier aus der Ecke im Norden, aus Buchholz und so. Und da, und das finde ich ganz spannend, und das ist vielleicht der nächste kulturelle Punkt, über den wir sprechen müssen, weil es für Yannick Walter auch gilt, der zum Beispiel fließend Spanisch spricht und der auch der von den dreien ist, der am weitesten ist als Catcher. Aber genau das. Wenn du den Schritt machst als deutscher Spieler, dann geht's erstmal über diese Dominican Summer League und dann musst du da rein und dann musst du kulturell dich anpassen. Du musst auf einen Fall Stufe 1 erstmal dich dort kulturell anpassen, um dann im zweiten in eine Minor League zu kommen, die ja auch komplett Hispanic positiv konnektiert durchtränkt ist, weil du mit Special Hispanic Community Days und allem drum und dran fließend Spanisch ist keine schlechte Idee, scheinbar für einen Spieler auf diesem Weg. Also, und das finde ich ist ein Unterschied, ne? Habe ich das Gefühl. Also, ja gut, wenn du jetzt entschieden hättest, du gehst mit 12 irgendwie nach England oder nach Frankreich in eine Fußballschule, dann musst du dich auch kulturell anpassen. Wahrscheinlich, ne? Das ist die logische Konsequenz aus dem Weg, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist also in Yannick Walter seinem Fall ein totales Plus ist, dass er fließend Spanisch spricht, weil du hast gerade als Catcher, weil du viele, viele Pitcher hast, die eben kein Englisch sprechen, sondern nur Spanisch sprechen. Und dann hast du einen ganz anderen Bezug zu den Pitchern. Die Pitcher vertrauen dir viel mehr, denke ich, wenn die Sprachbarriere nicht da ist. Und so hat Yannick für sich schon richtig krassen Mehrwert geschaffen. Einfach nur, weil dann natürlich auch die Organisationen wissen, okay, die können sich schnell und ohne Umschweife untereinander verständigen und das Vertrauensverhältnis wird ein relativ großes sein und das ist super wichtig zwischen Pitcher und Catcher. Und ich glaube, dass ihm das auf jeden Fall in den Minor Leagues noch weiter nach oben bringen wird und hoffentlich natürlich dann auch in die Big Leagues, weil auch da hast du natürlich viele, viele Pitcher, die kein Englisch sprechen oder nicht so gut. Und ich kann es selber aus eigener Erfahrung sagen, in meiner Zeit in Frankreich war ich dann froh, wenn ich mal jemanden hatte, der mit mir Deutsch gesprochen hat. Auch wenn mein Französisch ganz okay war, aber es ist halt nicht meine Muttersprache.
Ja, ist ganz interessant, auch gelernt, dass Yannick Walter ja auch in seiner Funktion als dann auch schon etwas älterer Spieler für Paul Hoff bei den Brewers, wo die beiden zusammen sind, die auch so offensichtlich so ein bisschen Mentor ist. Man braucht diese Connections, um in diesem Wahnsinn zu überleben. Denn, und das ist ja wahrscheinlich die letzte Frage, und nochmal, die muss beantwortet werden von einem, der das Profispiel, das Profi-Game durchgespielt hat, so rum, und mittendrin steckt, auch in allen Highs und Downs, die da drin stecken. meiner Liga ist das Fundament. Und es ist ja nochmal anders als im Fußball zum Beispiel. Das ist ja wirklich so. Fundament, Breite, da stecken sie alle. Wenn du es da schaffst, kommst du ins Paradies hoch. Ist es Vorhölle oder ist es Fundament? Also und damit Plattform und Chance. Was würdest du sagen?
Beides. Hölle. Hölle ist jetzt ein großes Wort. Ja. Aber
es braucht sie schon auch einfach, ne? Und trotzdem ist total, das Nadel eher so klein.
Total, weil es halt oben dann auch hart ist und am meisten competitive. Da geht's um viel, da geht's um Milliarden Dollar, nicht nur um Millionen, sondern um, das ist ein Milliardenbusiness und richtig hart. Und da sind die besten Spieler der Welt. Und um da bestehen zu können, musst du halt vorher kannst du vorher nicht in Watte gepackt werden. Ich hatte einen Trainer in der U17, der hat, wenn ich eine Unsicherheit hatte im Spiel, sei es nach 5 Minuten, hat er den zweiten Torwart zum Aufwärmen geschickt und hat mir somit eine Message gesendet. So mäßig so, Junge. Ne? Und ja, das werde ich nie vergessen. Shoutout Franz Berger.
Das hat dich aber auch abgehärtet scheinbar.
Total. Total, dass es egal sein muss, sofort vergessen, egal was dann draußen passiert. Und du musst dich durchbeißen, du musst durch diese Widerstände gehen, um dich abhärten zu können, weil wenn du es dann hochschaffst, dann warten da Stadien, wo dich die Fans auffressen, wo dich auch die Gegner auffressen, weil da geht's richtig um Kohle. Da geht's jeden Tag um richtig viel Kohle im Training und im Spiel. Und dann musst du auf einmal vor 50.000 Leuten performen aus dem Nichts. Und dann geht's nicht nur um dich, dann geht's um die Mannschaft, geht's um den Trainer seinen Arsch, es geht um den Sportdirektor seinen Arsch, es geht um den Vorstand seinen Arsch, es geht um Arbeitsplätze für die Mitarbeiter. Die Fans sind mit Leib und Seele dabei. Die sind auch unzufrieden, wenn du dann nicht performst. Und um das alles ausblenden zu können im Endeffekt und dich auf deine eigene Leistung zu fokussieren, damit du maximal performen kannst, musst du halt vorher einfach abgehärtet sein und ja, sag ich mal, ne, so abgeschliffen sein, dass du dann ein Diamant bist, der geformt wurde vorher, damit der scheinen kann. Und das ist, glaube ich, das ist halt wichtig. Das ist mal, früher war es ja schon sehr extrem, wenn man dann Geschichten hört, dass die Spieler irgendwie in ihren Autos vor dem Ballpark schlafen mussten, weil die Bezahlung so schlecht war. Das hat sich auch alles ein bisschen gebessert und ist alles, die werden besser bezahlt jetzt und so. Und das ist auch gut, weil wenn du halt solche bodenlosen Verhältnisse hast, dann kannst du auch nicht ordentlich performen, dann ist das schon richtig hart. Dadurch, dass das jetzt besser geworden ist, heißt es nicht, dass das Minor League System trotzdem nicht auch hart ist. Wir haben es ja vorher gesagt, du kannst jederzeit gecuttet werden und du hast trotzdem, fliegst du nicht zu jedem Auswärtsspiel mit einem Private Jet, sondern sitzt in einem Bus. Hast vielleicht jetzt ein bisschen mehr Beinfreiheit, aber fährst trotzdem halt vielleicht ein paar Stunden mit dem Bus. Und ich sag, das muss so sein, das für die jungen Spieler, weil ein kleiner Bruchteil derer, die es schaffen wollen, schaffen es, weil das ist die beste Liga der Welt und da musst du halt ein besonderer Mensch dann auch sein oder ein besonderer Sportler in einem Mannschaftssport, der sich da durchbeißen kann.
Ey, ganz ehrlich, besser könntest du nicht abschließen, was wir heute über die Minor League besprochen haben. Deswegen mache ich am Ende nur noch eins und zitiere den Artikel. Per Sprachnachricht in das nächste Leben. Die Seele des Baseballs wohnt in der Provinz. Wer die DNA des amerikanischen Baseballs verstehen will, darf nicht in die klimatisierten Luxuslogen der Yankees oder die Vitrinen der Dodgers anschauen. Er muss raus, dahin, wo die Highways zweispurig werden, die Zäune aus Holz sind und der Duft von billigem Popcorn und feuchtem Gras in der Luft liegt. Ein Streifzug durch die herrlich unperfekte Welt der Minor Leagues. Dort, wo Stadien zu Erlebnisparks werden, lernen junge deutsche Talente, was der Grind wirklich bedeutet. Ist der nächste Karriereschnitt manchmal nur eine WhatsApp-Gruppe entfernt? Von Holger Schellkopf. Der Artikel auf Inningsmagazin.com, den ihr euch unbedingt durchlesen solltet, mit der Expertise von Julian Pollersbeck an meiner Seite, mit einem, finde ich, sehr guten und wichtigen Profisportlerblick auf das, was in dieser Minor League passiert. Denn verteufelt wird es, da kann es von ausgehen, und Menschen als Ware ist davon auch alles nicht von der Hand zu weisen, was da passiert. Guckt euch beim Walk-Up die Folge an, wie schnell das sein kann, wie schnell du raus bist, und trotzdem muss es wahrscheinlich so sein, um dahin zu kommen, wo alle hinwollen. Ich glaube, letzte Frage, hypothetisch, hatten wir schon mal, aber nach den Informationen über die Minor League, der junge Pollersbeck hätte auch den Weg angenommen, oder?
Ich hätte ihn auf jeden Fall angenommen. Wenn das mein Ziel und Traum gewesen wäre, hätte ich alles dafür gemacht und hätte versucht, mich durchzubeißen. Das steht außer Frage. Ist es jetzt talentweise oder baseballmäßig gereicht hätte, das kann man ja nicht beantworten, aber dass ich es angenommen hätte, 100%.
Das hätten in diesem Fall dann andere zu entscheiden. Wir werden es nicht herausfinden, aber wir werden in 2 Wochen wieder über das sprechen, was der Blockbuster-Trade in der MLB für den weiteren Saisonverlauf bedeutet hat. Und das wird, glaube ich, ganz spannend, die Playoffs in der DBL gehen los. Und ich möchte auf jeden Fall in 2 Wochen ein bisschen drüber sprechen, auch über die Teams, die da drin stecken, aber vielleicht nicht nur einfach aus sportlichen, sondern auch ein kleines bisschen aus so kulturellen Gründen, was das jetzt so dann bedeutet für diese Saison. Denn da geht's jetzt heiß her. Das machen wir alles beim nächsten Mal bei Bags and Balls. Danke, Julian. Danke euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. A narrative by Keats Noir.